initiated.
Let's go!
Moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Neue Deutsche Valorant, und an dieser Stelle berichten wir euch wie immer über alles Aktuelle aus der Valorant-Szene, damit ihr immer auf dem aktuellen Stand seid. Guten Morgen, Johann.
Guten Morgen, Daniel. Und ja, bei Valorant hat es so richtig geknallt, das Spiel läuft so normal weiter, aber der E-Sports, da gab es natürlich die, eine Erdbebenmeldung. Ja, also da wird sich alles verschieben und das hat für sehr viel Diskussion gesorgt, wie es generell weitergeht. Wie sieht die 2.0? Es gibt so viele Änderungen für 2027, da werden wir insbesondere drauf gucken. Ansonsten gibt es ein Patch, ein neues Bundle, die Night Market Gewinner und auch ein Ausblick für zukünftige Nerfs und Skins sowie ein Update aus der Dachregion natürlich. Wir springen rein.
Wir fangen an mit Patch 12.07. Und falls ihr jetzt Hoffnung habt, oh, sind da Neon-Nerfs drin? Keine Sorge, die sind nicht drin. Die wurden aber angekündigt, Leute. Wir ziehen es mal kurz vor. Neon-Nerfs wurden angekündigt und es soll wohl um den Slide und die Präzision in dem Slide gehen und die Sprintdauer. Ja, Überraschung kann man fast sagen. Ja, genau, das sind die Probleme von Neon. Hast du ja mit Hatschinski auch schon ausführlich drüber gesprochen, was es da für Möglichkeiten gibt. Ich glaube, es ist gut, dass es angekündigt ist, aber ansonsten, ja, keine Überraschung, ne? Das muss sein.
Ja. Man muss es geben, also sind die Sachen angekündigt, aber jetzt sind sie noch nicht da. Es wäre jetzt sehr komisch gewesen, wenn die auch schon gekommen wären, weil wir jetzt so stückchenweise erst Yoru-Nerf hatten, dann Waylay-Nerf, jetzt noch ein Neon-Nerf. Das hätte man noch alles drei zusammen machen können dann. So, Neon Nerf wird es noch weiter erstmal dominieren, oder Neon wird es erstmal noch dominieren, bis der Nerf dann wirklich kommt, aber ja, bisher noch
nicht. Ich habe auch so einen Stat gesehen, ne? 77% Pickrate für Neon, das ist nochmal 20% mehr als damals in der Chamber gepickt wurde. Es ist echt super crazy, aber ja, die Nerfs werden kommen, Leute, ein bisschen Geduld brauchen wir noch und dann werden wir endlich von dieser schrecklichen Meta hoffentlich erlöst. Wir gehen rein in den aktuellen Patch 12.07 und das ist ein inhaltsleerer Patch, das muss man einfach so sagen. Wir fangen an mit kosmetischen Inhalten, da wird es dann immer schon schnell langweilig. Es wurde der mittlere Sichtbereich von Zielfernrohren überarbeitet, und zwar bei der Corona Marshall, bei der Exo Marshall, bei der Nocturnum Marshall, bei der Araxis Outlaw und bei der Araxis Operator. Und dann steht dahinter, vielen Dank an Grimm für das Feedback. Also Grimm hat noch nicht Valorant losgelassen, sondern spielt aktiv dieses Spiel, versucht daran Spaß zu finden. Da sieht man immer, wie er im Stream sagt, oh Gott, ich finde das Spiel so geil, aber es ist so schwer, das zu spielen in der aktuellen Meta. Aber ich finde es gut, dass er dann auch noch aktiv an das Team feedbackt. Also es gab da wohl so ein paar Probleme mit diesen Scopes, dass die halt nicht richtig aussahen, beziehungsweise ja, irritiert haben. Das wurde jetzt angepasst. Es sollte für niemanden eine große Veränderung sein.
Ja, wenn es nur einem Spieler aufgefallen ist, oder dann, ja.
Ja, also, und dann gibt es kosmetische Inhaltsveränderungen für den Shop. Also ich würde es am liebsten überspringen hier. Der Bildschirm für die fehlende Berechtigung zum Verschenken erstreckt sich jetzt über die gesamte Breite des Bildschirms. Es wurden verschiedene Darstellungsfehler behoben, die beim Bestätigungsschritt beim Kauf eines Talismans auftraten. Also, ihr merkt es ja, im Game werden immer wieder kosmetische Details geändert, die alles Dollar an die PlayStation-Version anpassen, ne? Also, wir sagen jedes Mal, es sieht erstmal komisch aus, aber man wird sich dran gewöhnen. Ich denke jedes Mal, Valorant wird immer hässlicher. Also dieses ganze UI sieht sowas von scheiße aus. Es tut mir leid, das so negativ zu formulieren, aber es sieht einfach kacke aus. Es passt nicht zu einem PC-Spiel. Und vielleicht muss Valorant auch mal dran denken, dass die PlayStation-Version einfach nicht das Geilste auf der Welt ist. Man muss es nicht daran anpassen, wenn es einfach nicht geil ist.
Ja, gut, also da da spricht jetzt ja auch der Computerspieler, ja, dass die Konsolenversion nicht gut findet, ist jetzt vielleicht keine große Überraschung. Aber man muss schon sagen, diese neuen Knöpfe hier überall generell im Menü von Riot sind es nicht. Also die sind es nicht in den Settings auch, ne, wie man die Sachen da jetzt umstellt. Das sieht irgendwie ja nicht so gut aus. Es ist playable, ja.
Ja,
es
natürlich.
Ist jetzt nicht so, dass es wie Tag und Nacht ist so. Aber ich muss auch zustimmen, dass das jetzt erstmal nicht so gut aussieht und irgendwie so ein bisschen klobig aussieht. Also das war vorher schon, ja, gut. Aber naja, jetzt ist das alles so ein bisschen geändert und es ist okay, es ist okay. Auch der Shop, ne, sieht auch jetzt unten mit diesen neuen Reitern und so.
Genau, es ging gerade um den Shop.
Ist ja, alles da so wurde verlinkt. Genau, also diese Gift-Option hast du ja gerade, ne? Aber auch das jetzt mit, dass der Battle Pass jetzt hier unten noch drin ist und der Night Market und die Agents und der E-Sports und die Accessoires.
Genau.
Ist es auch nicht für mich, muss ich sagen.
Genau, also neben dem Shop auch der Settings-Bildschirm wurde umgestellt und diese visuelle Übersichtlichkeit, die da verbessert werden sollte, wird als visuelle Frischzellenkur bezeichnet. Also ich glaube, in erster Linie erschreckt man sich, wenn man In-Game-Settings ändern will und auf einmal der Bildschirm so blass und hell wird. Also man sieht erstmal gar nichts, muss man sagen. Es ist nicht schön, aber es ändert nichts am Spiel. Man findet alles. Es dauert wesentlich länger, die Sachen zu finden. Aber wenn man sich einmal dran gewöhnt hat, ist es auch egal. Ne? Es ist einfach dieses Muster, was sich jetzt da durchzieht, es soll an die PlayStation-Version angepasst werden. Es ist nicht schön, aber meinetwegen.
Mm.
So. Ja. Genau. Dann das nächste große Ding in diesem Patch. Eine Discord- und Riot-Kooperation. Valorant ist eine Partnerschaft mit Discord eingegangen, damit du noch einfacher mit deinen Freunden ins nächste Spiel starten kannst. Du kannst jetzt deine Konten verknüpfen, um neue soziale Funktionen freizuschalten. Ja, also du kannst Discord-Freunde direkt in Valorant ins Game einladen, ganz ohne Alt-Tab. Ist ein schönes Feature, wird aber erst zur Beta in Brasilien veröffentlicht und bei uns kommt das dann erst am 29. April. Also wenn das für euch interessant ist, könnt ihr euch da anmelden. Ich glaube, es wird nichts kosten.
Ja.
Genau. Das war der Patch. Das war der Patch.
Ja. Was soll man dazu sagen? Ja, was soll man dazu sagen? Das ist nichts drin. Also dieses Discord-Feature, was jetzt ausgerollt wird, gucken wir uns dann nochmal an, wenn es hier ist, aber ja, nichts
völlig
los.
Egal. Nichts völlig los. Egal. Was nicht egal ist, ist das neue Bundle, was gekommen ist. Und es heißt Holy Meridian Bundle. Kostet 8700 VP. Das bedeutet pro Skin 2175 VP, solange es nicht das Knife ist. Das ist ja immer ungefähr das Doppelte des Preises. Da ist eine Sheriff drin, da ist eine Judge drin, da ist eine Vandal drin, da ist ein Operator drin und ein Knife. Und das Ganze natürlich mit Varianten, einem sehr, sehr coolen Finisher, wie ich finde, so ein Minenfeld, was man da zerschießen kann. Ich bin gespannt, Johann, dass du insbesondere zur Vandal sagst, weil du bist ja ein großer Freund von neuen Formen und das hat die Vandal definitiv. Da fehlt einfach so ein Teil, hat man das Gefühl, und dadurch sieht sie interessant aus. Sie hat auch noch so ein Band dran. Alle Waffen haben ein kleines Band dran das Knife hat wieder diese Funktion, dass du es in zwei verschiedenen Arten halten kannst. Also da kommt schon viel Interessantes rein in diesem Bundle.
Ja, in jedem Fall, insbesondere, also ich lade jedem ein, in diese Vorschau hier mal reinzugucken, insbesondere bei der Vandal in-game, ja, dieser Typ, der da immer das Ace macht, ja, der übertrifft sich hier wirklich, also was er da für Shots trifft, insbesondere bei Variante 3, komplett insane. Okay, alles klar. Erstmal, ich dachte, das Erste, was du ansprichst, ist erstmal die Reload-Animation. Als du mich gerade so
gefrontet, als
du mir gerade so gesagt hast. Weil das die Prime-Animation ist. Es ist die Prime 1.0-Animation, die sonst vorher noch nie da
nicht
war. Also das ist das zweite Mal, dass dieser Stab da reinkommt, da oben. Und also die Form ist insbesondere, diese andere Form fällt insbesondere auf, wenn man die Waffe im Ganzen sieht. Ja. Also wenn man das jetzt hier so betrachtet, nicht so sehr in der In-Eye-Perspektive, aus der Ego-Perspektive, das fällt dann nicht so stark auf. Wenn man es weiß, ist es aber auch schon anders. Ist mir erst nicht so aktiv aufgefallen. Aber ja, sieht schon ein bisschen anders aus. Das finde ich auch sehr cool. Ansonsten ist das Ganze ja so ein bisschen Neo Frontier, zwischen Neo Frontier und Cryostasis irgendwie, ne? Auch mit diesem Rohr in der Mitte so. Hat mich so ein bisschen daran erinnert. Und ja, insbesondere die Wände halt super cool. Das Knife finde ich auch. Auch ganz gut, das ist, verbindet auch so viele existierende Sachen in so ein ganz cooles neues Knife, eigentlich so ein bisschen Xenohunter ist dabei, aber auch ja so ein bisschen neuer Standard, also es sieht alles so ein bisschen nach neuen Animationen aus, ja. Auch wenn sie es nicht unbedingt sind, ne? Also insbesondere diese Rausholanimation ist, glaube ich, neu, also das sieht alles so ein bisschen anders aus. Ansonsten ist er teilweise auch so ein bisschen wie von der, naja, wie heißt das hier? Protokoll, ja. Ne? Protokoll. Ist er ähnlich so eine Mischung, Protokoll, Xenohunter, Standard Knife. Irgendwie haben sie da was Neues gebaut. Ziemlich cool, auch ziemlich cool. So, dann wird es leider ein bisschen schwächer, muss ich sagen. Also mit diesen anderen Sachen bin ich nicht so überzeugt. Die Judge ist sehr klobig. Sheriff, nichts Besonderes Neues. Also das ist, wie gesagt, echt eigentlich nur so Neo Frontier. Ja. Hat mich sehr daran erinnert. Und die Operator ist dann auch nicht so krass. Aber ja, generell cool. Ganz gut. Varianten sind auch nice. Das Einzige, wovor ich so ein bisschen noch zurückschrecke, ist, dass der Schusssound so ein bisschen auf der tieferen Variante ist. Das ist so ein tiefer Laserschuss quasi, ne?
Aber der hört sich irgendwie in Game geil an, habe ich das Gefühl.
Ja. Generell bei diesen tieferen Sachen passiert es mir häufig, dass ich dann denke so, oh, das ist cool. Und für Ingame ist es aber nichts.
Ja.
So Origin Vandal oder so, ne?
Ja.
Da habe ich ja gedacht so, oh, das ist ja wohl das Coolste überhaupt. Und die ist halt unplayable für mich, weil es einfach so ein ganz bassiger, tiefer Schuss ist. Das finde ich nicht so gut. Naja.
Ja.
Das so zum Abriss. Was, hast du da irgendwas zu kommentieren von meiner?
Ja.
Von meiner Assessment.
Also diesen
hier.
Sound finde ich mega cool. Ich habe es gestern auch in ein paar Streams geschaut. Irgendwie mein ganzer Skin-Kauf-Approach hat sich so ein bisschen geändert über die Jahre, muss man sagen. Also ich glaube, früher hätte ich da direkt reingeshoppt. Und jetzt bin ich halt so, habe ich das gestern gesehen und dachte so, ja, eigentlich kaufe ich ja gar keine Skins mehr, weil ich habe irgendwie davon abgelassen, weil ich so gemerkt habe, irgendwie spiele ich die dann so 2 Wochen und dann nie wieder. Aber hier bei der Wende muss ich sagen, da schaue ich nochmal wieder genauer hin. Mein Problem ist, dass eine andere Skinline, die wir später besprechen, beziehungsweise das könnt ihr eigentlich auch jetzt sagen, geteasert wurde, nämlich Kuronami 2.0. Und als ich das gehört habe, dachte ich, okay, vielleicht skippe ich jetzt mal diese Skinline, um dann bei Kuronami 2.0 die Möglichkeit zu haben, reinzushoppen. Deswegen bin ich da jetzt gerade so ein bisschen am Überlegen, aber grundsätzlich ist es, glaube ich, eine echt stabile Skinline, die vielleicht so ein bisschen zu teuer ist, weil ich habe das Gefühl, genauso wie du das gerade gesagt hast, dass so bei Judge, Sheriff und Operator dann die Lust, diese Skinline zu entwickeln, alle war.
Ja.
Also da wurde nicht so ganz zu Ende
gedacht. Es ist auch nur die Wendel, die jetzt diese coole Prime-Animation hat, ne? Ansonsten ist es so sehr standardmäßig, was da ansonsten passiert. Schwierig. Ja, früher hätte man komplett reingeschaut, ne? Jetzt ist es eher so fragwürdig. Es ist halt, es wird halt wirklich, also schwierig, weil das Knife schon sehr cool ist, ne? Das Knife ist schon nice. Das ist schon ein gutes Knife. Auch die Varianten gefallen mir ganz gut. Insbesondere das letzte, diese orange-grüne Version ist top. Mhm. Also finde ich mit Abstand, Variante 3 finde ich mit Abstand am besten. Und die macht was her. Ja, finde ich sehr cool.
Tja, wir haben außerdem noch zum ersten Mal, also das ist eigentlich egal, aber zum ersten Mal ist wohl das Kill-Banner für einen Bodyshot und einen Headshot unterschiedlich. Das war mir so nicht bewusst, dass das anders war, aber ja, das Problem ist, so ein Killbanner, das siehst du eigentlich nie selber, ne? Das ist eigentlich nur, wenn man Leuten spectated, sieht man das Killbanner, sonst achtet man da ja nicht drauf. Deswegen eigentlich auch egal.
Warte, jetzt ist es das erste Mal anders bei Headshot und Bodyshot Kill. Okay, ja gut, dann könnte es ja auch vorher nicht aufgefallen sein. Aber ja.
Nee, ich meine, man guckt ja nicht aufs Killbanner, würde ich damit sagen.
Ja. Ja, okay, verstehe. War mir jetzt auch überhaupt gar nicht aufgefallen. Was ist denn da anders? Also.
Ja, ich habe in die Shownotes so ein Bild gepackt, wo das gegenübergestellt wird. Und da könnt ihr sehen, beim Bodyshot ist es halt dieses Normale. Okay. Und dann ist es beim Headshot, dieser Punkt auf dem Kopf, ich glaube, der ist immer da bei den Killbannern, wenn man einen Headshot macht. Aber dazu ist es dann auch noch so ein bisschen anders designt. Aber es ist
ein bisschen blurry,
die Augen ein bisschen weiter aufgerissen. Aber es ist jetzt keine weltbewegende Änderung, die euch dazu bewegen sollte, diese Skinline zu kaufen.
Ja, in jedem Fall kein Kaufargument. Mhm. Das werde ich auch so sehen.
Kaufargumente können wir ja jetzt setzen. Johann, Holy Meridian Bundle. Go or no go?
Go.
Boah, das hat mich so ein bisschen. Also, wir bewerten das Bundle, ne? Das Bundle, nicht einzelnes.
Ja, okay. Ja, ich weiß. Ja, aber ich habe alles gesagt, was ich sagen wollte. Okay. Also ich wollte es nicht nochmal zusammenfassen, sondern ich meine, soll man hier mal eine klare Empfehlung geben oder nicht?
Oh, es ist hart, okay. Kauft nur die Wendel, Leute. No go.
Nope.
So, jetzt kommen wir zu unserer letzten Kategorie hier und das ist eine ganz interessante, denn wir schauen, wer ist denn die Person mit dem schlechtesten Night Market in unserem Discord. Ihr hattet 2 Wochen Zeit, den Night Market reinzuposten und Johann hat noch eine schöne Anmerkung.
Ja, genau, ich habe noch eine Anmerkung und zwar Kurunami 2.0, sind wir damit dann schon jetzt durch. Okay, aber es wird ja eine Phantom, ne? Also es wird dann ja eine Phantom, also ich... Ja, Kurunami, die Vandal ist schon Top-Tier. Der Rest fand ich. Ja, die Marshall ist auch krass. Ich mag das Knife halt gar nicht, ne? Ich mag das Knife gar nicht. Null. Ja. Das ist mir viel zu frickelig. Gib mir so eine schöne Axt, ein schönes. Oder dieses Knife, was wir jetzt auch gesehen haben von der neuen Skinline. Klare Animation, ja, einfach schön und geschmeidig. Und nicht da so ein endloses Rumgefrickel. Mhm. Überhaupt gar nicht meins. Aber ja, 2.0 soll wohl jetzt auch mit einem Narukami-Melee kommen. Was ist denn ein Narukami-Melee? Das Melee.
Also wir können es ja mal.
Ulbandeli.
Narukami bezieht sich meist auf den japanischen Donnergott, eine berühmte Kabuki-Figur oder populäre Medieninhalte. Ah ja, okay. Also da kann man jetzt nicht wirklich was raushören, was das.
Ich finde
Narukami, okay. Hier ist ein Charakter, der heißt Narukami und der hat ein langes Schwert. Es könnte ein langes Schwert werden, was ja für dich eigentlich genau das wäre, was du willst, oder?
Oh ja, in der Tat. Oh, guck mal, ich habe gerade so einen Amazon-Link von einem Narukami-Knife gefunden. Ein Chefs-Knife. Das leite ich hier dir mal direkt bei Discord weiter. Und ich pack's ja auch nochmal in die Shownotes, den Amazon-Link für das Narukami-Knife. Das ist einfach so ein Beil, so ein klassisches Messer.
Ja.
Es ist ein klassisches Messer, so kann man es am besten beschreiben. So ein japanisches Chef's Knife mit so einer breiteren, wie heißt das denn?
Klinge
oder was? Oder ja, Klinge. Ja, okay, also sieht sehr standardmäßig aus, ne? Sieht sehr standardmäßig aus. Also ein japanisches Chef's Knife. Das würde ich nehmen.
Okay.
Das würde ich nehmen, da wäre ich dann vielleicht dabei.
Änderst du denn deine Meinung zum Go or No-Go eben?
Okay. Nein, das ist unabhängig
okay,
davon.
Alles klar. Wir warten auf Kurunami 2.0. Es soll kommen zum nächsten Akt. Also wir können ja mal in den Rank-Tab gucken, wann denn hier unser Akt vorbei sein soll. Das ist noch 13 Tage. Also das nächste Bundle wird dann schon Kurunami 2.0. Holy moly. Und ich stecke immer noch in Descendant. Es ist traurig. Es ist ganz traurig. Johann, ich bin so guckt, ne? Ich komme bei Valorant nicht mehr höher. Ich bin seit 3 Akten in Ascendant gefangen. Man muss jetzt einfach mal einsehen, die Zeit ist vorbei.
Vielleicht schon, ja. Ja, es ist die Lohnarbeit, die dann aber auch Größeres verhindert.
Ja.
Ne? Es ist einfach, wie es ist. Man muss grinden für hohe Ranks. Das ist leider traurige Wahrheit, ja.
Es ist ganz, ganz bitter. Aber egal, Leute, jetzt kommen wir dann wirklich mal zu den Night Markets, die wir bewerten wollen. Ich finde jetzt mal, dass sehr, sehr gute Night Markets reingepostet wurden. Also wenig ja, Schlechtes. Sehr, man ja. muss wirklich das Schlechtes da handverlesen. Deswegen würde es mich auch nicht wundern, wenn wir da gleiche Ergebnisse haben. Aber viele gute Ergebnisse. Ja. Herzlichen Glückwunsch zu diesen schönen Night Markets. Und in die schlechten wollen wir jetzt mal reingucken. Ich habe mich tatsächlich, stand jetzt noch gar nicht so wirklich entschieden, was ich nehme. Ich habe zwei.
Es gibt klaren Gewinner.
Oh, wenn du einen klaren Gewinner hast, dann würde ich dich bitten, den rauszuhauen.
Also der klare Gewinner für mich hier ist, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, Meijer, M-E-I-J-R-R, Meijer, sagen wir jetzt mal, Meijer. Also, hier ist eine Orion, Odin, Avalon, Spectre, die The Realms Ghost, Ego Stinger, Endeavor Operator, bei der Combat Crafts Frenzy, die ist ganz cool, das ist eine Frenzy, die man sich tatsächlich anschaffen kann. Auch hier mit 50% Rabatt, also da kann vielleicht jetzt auch das Geld investiert werden. Aber auch nicht wirklich, ne? Also jetzt sind wir mal ehrlich, da jetzt Combat Crafts Frenzy willst du da jetzt auch nicht unbedingt sehen. Naja, das war für mich der klare Gewinner.
Okay, habe ich tatsächlich auch.
Oder Gewinnerin.
Habe ich tatsächlich auch unter meinen zwei potenziellen Gewinnern. Dann würde ich jetzt einfach auf den anderen umschwenken. Boom Man würde ich nehmen, und zwar mit Crimson Beast Vandal, Valorant Go Guardian, Minima Spectre, Black Market Classic, Soul Strife Guardian und Infantry Spectre. Also klar, man kann Argumente für einzelne Skins da machen, aber wenn man wirklich überlegt, ob man da jetzt mindestens einen Zehner reindrückt, muss man immer sagen, nein, auf keinen Fall, es ist ein scheiß Night Market.
Ja, ist schon schlecht. Minima Spectre kann man machen, Black Market Classic kann man machen, aber ja, ist schon sehr schlecht.
Ja, ja.
Ist schon sehr, sehr
auf
schlecht.
Auf jeden Fall. Okay. Alles klar. Dann herzlichen Glückwunsch für diese schlechten Night Markets, Leute. Das ist wirklich einen kleinen Zehnenapplaus wert. An alle anderen, viel Erfolg mit euren guten Night Markets. Wir sind durch mit dem aktuellen Teil, aber ja, das wirklich Aktuelle, das passiert natürlich im E-Sports und da springen wir jetzt mal schnell rüber.
Ja, und Anfang der letzten Woche gab es dann diese absolut krasse Nachricht, ein Update zu VCT 2027 und die allergrößte Nachricht davon, was ja jetzt erstmal so das ist, was feststeht, weil noch wirklich sehr viel unklar ist, aber das größte, die größte News ist da, es gibt kein Tier 2 mehr. Also mit Tier 2 sind natürlich die Challenger-Ligen gemeint und die sollen jetzt komplett abgeschafft werden. So, was, das ist natürlich erstmal ein harter Schlag in die Magengrube für alle Leute, die sich da irgendwie engagieren, ne? Insbesondere natürlich in der Produktion. Wir kennen ja auch viele Leute, die in der Dachproduktion involviert sind, inklusive dir, Daniel, ne? Zuletzt ja noch die Split Finals da von Challengers gehostet. Und das wird jetzt erstmal wegfallen. Also das gibt es überhaupt nicht mehr. Es wird jetzt gesagt, die große Überschrift von diesem ganzen Update ist, alles ist ein Turnier. So, das hätte man auch beibehalten können und die Challengers-Liga hätte man auch beibehalten können. Ja, also das ist jetzt irgendwie kein Argument. So, es ist schon ausgeschriebenes Ziel, dass jetzt jedes Spiel immer auch ein gewisses Gewicht hat und dass es immer Spiele gibt und nur geben soll, die tatsächlich auch was bedeuten. Häufig haben wir in diesem Ligasystem Spiele, wo es halt egal ist, ne? Weil dann klar ist, okay, der ist sowieso schon Erster, der ist sowieso schon abgestiegen oder der ist sowieso schon Dritter und diese Spiele soll es nicht mehr geben. Im Kickoff wurde das ja ganz charmant gelöst mit diesem Triple Elimination, was super funktioniert hat, ja, muss man sagen. Also das hat wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Man hätte jetzt auch weiterhin weitere Turnierformate finden können oder meinetwegen Stage 1 jetzt, was gerade ja im Ligasystem gespielt wird, auch Triple Elimination, ja. Also das hätte man jetzt auch hier lösen können, ohne Tier 2 abzuschaffen. Aber ja, es kommt wohl alles in Form eines größeren Updates hier. Wie soll es denn funktionieren? Wie soll es denn funktionieren, wenn es kein Tier 2 mehr gibt? Es soll Open Qualifier geben. Also jeder kann teilnehmen und es gibt dann teilweise auch noch eine Aufgliederung der EMEA-Region zum Beispiel, ja, dass die EMEA-Region jetzt aufgesplittet ist in EU einfach, in Nahost und Nahost und Nordafrika, MENA-Region, ja, und die Türkei-Region. Das sollen dann 3 Open Qualifier sein und die führen dann zu einem EMEA-Kickoff oder einem EMEA-Cup, wie es jetzt genannt wird, wie wir es jetzt auch kennen. Also das, diese Cups oder Kickoffs sind halt das, was wir jetzt als Kickoff und Stage 1 kennen. Mm. Also Stage 1 ist, es ist genau das Gleiche, es heißt jetzt nur Cups. So. Und die Teams, die sich dafür qualifizieren, die kommen halt aus diesen Open Qualifier Turnieren, aus diesen zusammengefassten Regionen. Ja, klassisch Challengers gibt es nicht mehr. Da Region gibt es nicht mehr. Das ist jetzt alles EU und halt Open Qualifier. So, das heißt aber auch, dass die jetzigen Tier-1-Teams, die müssen halt auch durch diesen Open Qualifier, die sind nicht automatisch für diese Cups qualifiziert. Es gibt wohl weiterhin ein Partnership-Franchise-System, das heißt jetzt nur noch Partnership, und diese Teams werden da jetzt weiter vorne in den Qualifiern platziert. Das war erst nicht so klar kommuniziert, das haben wir rausgesucht aus noch so einem anderen Podcast, Plätschert, ne? So der größte englischsprachige Valorant-Podcast, wo Leo, der Head von eSports, dann auch zu Gast war. Das hat er da noch in weiteren Informationen gegeben. Es sollen wohl alle Teams, je weiter sie sich vorne qualifizieren, auch einen Umsatzanteil bekommen aus halt Skin-Einnahmen. Also da soll Riot sehr viel sponsern. Auch Reisen sollen teilweise gesponsert werden. Ja, das sind erstmal so die größten Eckpfeiler. Es ist aber alles noch, so viele Fragen sind da noch offen. Natürlich ist die Frage, die man sich jetzt so als erstes stellt, okay, wenn du jetzt, ich sag mal, ein kleineres, in Anführungszeichen, Dach-Team bist. Mhm. Ja, du bist jetzt
T3.
Alternate, meinetwegen. Okay, ja, oder sowas. Mhm. Oder Tier 3 oder noch eine Stufe weiter drunter. Ja, genau. Das Beispiel funktioniert jetzt hier genau gleich. Alternate ist jetzt nicht das Team, was man jetzt unbedingt auf der Rechnung hätte, dass es jetzt in diesem EMEA Cup auf einmal Fnatic schlagen kann oder so. Ne? Das heißt, die Saison für Alternate oder ein Tier 3 Team ist relativ schnell vorbei. Und dann gibt es halt nichts anderes. Ja, ansonsten hat Alternate oder was weiß ich, Tier 2 Teams, Tier 3 Teams haben halt noch eine ganz normale Saison, die sie dann spielen können. Vielleicht wird es dann nur der 4. Platz in diesem Challengers. Aber die können auch dann weiterhin Spiele spielen, können Fanbase aufbauen, können Content machen und so weiter, haben halt einfach offizielle Spiele zu spielen, in denen es um was geht. Das gibt es jetzt nicht mehr. Die Saison wird für diese Teams vermutlich, Entschuldigung und Alternate an dieser Stelle, ja, aber wird wahrscheinlich früh zu Ende sein. So, die Frage ist jetzt natürlich, was gibt es denn danach für diese Teams? Da muss es ja dann noch irgendwie Third-Party-Turniere gehen. Dafür ist Riot anscheinend auch generell offen, wie das genau aussieht, ist die Frage, ja, wenn es da keine super relevanten Off-Season-Turniere gibt, ist es natürlich richtig, richtig scheiße für diese angesprochenen Tier-2-Teams, Tier-3-Teams, aber auch für Leute, die jetzt gerade die momentane Dach-Challengers-Produktion machen. Ja, da hängen ja auch Jobs dran und so weiter. Ne? Da sind jetzt ja auch verschiedene Leute betroffen, die wir auch kennen. Ne? Paczynski, du nebenbei, ja, aber auch andere Leute, die da fulltime angestellt sind.
Ja,
also das war jetzt erstmal der ganze Wust an Informationen.
Grundsätzlich ist ja überhaupt mal die Frage, also wie wird es dann ausgestaltet? Es wird immer so ein Leak reingeschmissen, dann wird eine Ankündigung reingeschmissen, man weiß nicht so wirklich, was man damit anfangen soll. Ich frage mich auch immer ganz grundsätzlich, was ist das Problem daran, einfach mal ein System länger als 2 Jahre durchzuziehen, weil ich glaube, das Einzige, was dieser E-Sport-Szene fehlt, ist so ein bisschen Konstanz und in allen Bereichen. Und jetzt ist schon wieder, also 2026 wird mit diesen Ankündigungen wieder so komplett zerstört, denn alle Teams wissen, okay, wir spielen jetzt für keinen Aufstieg in Tier 2, wir spielen jetzt für keinen Aufstieg in Tier 1, sondern es wird alles neu durchgewürfelt. Was wir in dieser Season machen, ist größtenteils egal. Das finde ich ein bisschen scheiße. Und auch wo du gerade diese Third-Party-Turniere ansprichst, ja, das ist wieder so die Frage, wie offen ist Riot denn wirklich? Vieles wird ja jetzt immer verboten. Du darfst keine bestimmten Turniere machen, wenn du nicht die Freigabe von Riot hast. Und auch das ist nichts, womit man jetzt sagt, okay, komm, wir planen mal was Schönes für 2027, weil du immer die Befürchtung haben musst, okay, am Ende darf ich es eh nicht machen. Und das ist alles immer unter der großen Fuchtel von Riot. Also einfach mal so ein paar klare Ansagen, mit denen auch Veranstalter hier planen können, das würde ich mir wünschen, weil ja klar, wenn es dann einen Monat bevor es losgeht angekündigt wird, dann ist 2027 auch wieder im Teich und wenn es schlecht läuft, haben wir 2028 wieder das neue System. Das ist glaube ich so das Nervige und deswegen ist diese E-Sport-Szene auch so schnelllebig. Das liegt gar nicht an den teilnehmenden Teams, das liegt daran, dass andauernd Riot seine Meinung ändert, wie denn dieses System aussehen sollte und deswegen haben auch Sponsoren glaube ich, gar keinen Bock, sich da irgendwie zu committen, weil die immer sagen, ey, wir verstehen es selber nicht, warum sollen wir da jetzt Kohle reinballern? Es ist sowieso ein minimal margiges System. Ich kann das voll verstehen, dass sich da keine langfristigen Sponsoren finden. Das ist ja auch das Problem der T3-Szene, warum wir keine Offline-Finals zum Beispiel für die Project V Pro Series haben. Und ich finde die Änderung, everything is a tournament. Das hört sich erstmal gut an. Da habe ich gar kein Problem mit. Ne? Das finde ich auf dem Papier cool. Mich nervt, dass es immer quasi jedes Jahr jede Organisation damit rechnen muss. Okay, alles wird geändert. Ich kann mit nichts planen. Und das zerstört gerade meiner Meinung nach den E-Sport-Zirkus so ein bisschen.
Ja, das ist, glaube ich, ein sehr, sehr guter Take. Wir würden die jetzt von vornherein sagen, okay, wir ändern jetzt alles und so sieht es halt aus für Tier 2. Wäre das. Es gibt halt überhaupt gar keine Planungsgrundlage, ja, ne? Gar nichts. Also gar nichts. Wenn jetzt Leute da sich weiter engagieren wollen und weiter coolen Content machen wollen für die niedrigeren Tierligen in Valorant, wo willst du damit anfangen? Also, wie schwer kann es dir gemacht werden, ne, um da irgendwie einigermaßen wirtschaftlich nachhaltig da irgendwas aufzubauen. Das geht halt nicht. Ne? Also es ist halt einfach unmöglich. Und da kann ich auch schon sehr die große Frustration insbesondere aus diesen Ligen jetzt nachvollziehen. Ja. Ne? Das ist halt einfach echt ja, richtig, richtig blöde für die. Und da wird es einfach viel weniger Tiefe, viel weniger Sponsoren, viel weniger wirtschaftliche Nachhaltigkeit einfach geben in diesen Ligen, ja. So, es ist halt jetzt die Frage, wenn es jetzt auf der anderen Seite, ja, ist es vielleicht cool, dass jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, ja, CGN jetzt hier auf einmal direkt in so einen Cup kommen kann, wenn sie jetzt eine gute Saison erwischen und da jetzt gerade viel Synergy haben und dann wird halt schneller für diese gerade guten Teams ermöglicht, dann sich auch einfach mal für Masters zu qualifizieren. Mhm. Ja, das ist ja sonst ein mehrjähriger Prozess und das wird jetzt abgekürzt.
Ja.
Das ist dann vielleicht cool, dann auch für die Fans und so weiter. Es ist ja die Frage, wie gut das dann funktioniert. Ne? Das wird dann wirklich nur ganz für ganz wenige Teams cool sein und der Rest gucken halt in die Röhre und wissen halt nicht, was sie die Hälfte der Saison wirklich machen können, weil es halt vielleicht gar keine Spiele gibt und insbesondere halt unklar ist, wie diese Third-Party-Turniere aussehen sollen. Weil die muss es halt geben, ansonsten.
Ja,
was soll machen?
Es braucht Nachwuchs. Also das Problem ist, wenn man das System jetzt so nimmt, dann bist du entweder der beste Spieler oder du bist nicht dabei bei allem. Ne? Also es gibt nichts, wofür du spielen kannst. Du kannst dir nicht langsam deinen Weg nach oben erarbeiten, weil du entweder dich über diesen Open Qualifier für das ganz große Ding qualifizierst. Das wirst du am Anfang nicht schaffen. Also du hast entweder ein gutes Team oder du wirst jedes Game geschittet und hast keine Erfolgserlebnisse. Also das ist. Das muss man irgendwie gelöst kriegen. Also das kann man ja auch lösen, ne? Mit so Turnieren, wo man sagt, okay, für die Teams, die es nur in die Runde oder die Runde geschafft haben, für die machen wir jetzt nochmal ein Turnier, wo ihr euch halt mit Teams mit ähnlicher Spielstärke messen könnt. Das passiert dann, wenn die anderen Teams zu Masters oder sonst was reisen, dann habt ihr nochmal die Möglichkeit, das zu spielen. Und die Teams, die da nicht weiterkommen, die haben dann nochmal die Möglichkeit, das zu spielen. Also, dass man trotzdem das ganze Jahr für Teams interessant macht und vielleicht einfach das Ziel ist, dass man die Tiers in diesen Qualifiers aufteilt. Also, Tier 3 ist dann dann vielleicht die Qualifier-Runden 5 und 7, die da, 5 bis 7, die da nur so weit gekommen sind. Also, dass man irgendwie sowas macht, um das Ganze interessant zu halten, weil ich glaube, wenn man irgendwann sieht, okay, entweder ich komme zu Masters oder ich mache jetzt den Rest der Season gar nichts. Das wird keinen Hype generieren. Hype wird natürlich sowas, was du gerade sagst, generieren, wenn CGN zu Masters fährt zum Beispiel. Ne? Also das wäre dann vielleicht so wie dieser Poker-Hype in Deutschland. Ältere Leute werden sich erinnern, als der deutsche Pius Heinz die World Series of Poker gewonnen hat, der den sonst nie jemand gesehen hat. Auf einmal sehen die, okay, der kann jetzt einfach mal 20 Millionen mitnehmen, ich fange an zu pokern. Und wenn man sowas von CGN sieht, dann denkt man vielleicht, okay, ich darf hier die ganze Welt bereisen, auf dieser Bühne spielen, ich fange an mit Valorant. So einen Effekt braucht man, aber natürlich ganz, ganz schwer umzusetzen.
Ja, also man kann halt wirklich hier festmachen, auch für wen das jetzt gut ist und für wen das schlecht ist. Ne? Für alle Leute, die engagiert sind, Nachwuchs ranzuholen, die sich engagieren, ehrenamtlich oder halt die wenigen Vollzeitangestellten in diesen Produktionen, für die ist es durchweg schlecht. Ja. Also das kann man, glaube ich, feststellen einfach so, ne? Für die einzelnen Teams ist es vielleicht teilweise gut, weil sie dann auch mehr, wenn sie eine gute Saison erwischen, mehr Möglichkeiten haben. Aber auf der anderen Seite ist die Offseason anscheinend sehr, 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 sehr lang. Die Gewinner sind wahrscheinlich die Zuschauer der Tier 1 Ligen, ne? Für die das jetzt so ein bisschen interessanter wird. Zuschauer der Tier 2 Ligen und Fans davon sind auch die Verlierer. Gewinner sind Content Creator, würde ich sagen, weil jetzt einfach, es wird so unglaublich viele Spiele geben in diesem Open Qualifier. Also, das ist ein Bracket, ich weiß gar nicht, wie, auf was für einer Ebene das startet. Round of 2000 oder was? Und das geht dann bis zum Achtelfinale runter. Also, irgendwie sowas muss es ja sein, ne? Ansonsten geht es ja nicht. Und da wird wohl Riot ermöglichen und auch Clean Feeds bereitstellen, sagen sie zumindest, damit diese Sachen dann auch übertragen werden können. Und das kann natürlich kein offizieller Broadcast machen und dann so Watch-Partys und kleine Content-Creator, die das dann übertragen und sich die Spiele aufteilen, dann kann man zwischen diesen ganzen Streams hin und her hoppen und so weiter. Sehr cool für die Content-Creator, die sich dann einzelne Spiele dann vornehmen und dann auch selber sagen können, okay, heute verfolgen wir, weiß ich nicht, irgend so ein ehemaliges französisches Challengers-Team, keine Ahnung. Ja, vielleicht wirst du dann die Möglichkeit haben, dann, weiß ich nicht, Frankfurt oder die Husby Gang 2.0 dann zum Beispiel irgendwie zu supporten, ja. Sowas wäre natürlich unglaublich cooler Content, auch in so einem fragmentierten Bereich, wo man dann auch Zuschauer dann so rumhoppen kann. Ja. Also ja, es gibt auf jeden Fall Chaos. Chaos in jedem Fall. Und dieses Chaos hat verschiedene gute und verschiedene schlechte Seiten. Zusätzlich sind halt noch sehr, sehr viele Fragezeichen offen. Und da muss man jetzt gucken und einfach hoffen. Das ist auf jeden Fall etwas, was schlecht zu bewerten ist, denke ich. Das ist überhaupt gar keine so Planungsgrundlage jetzt für Tier 2, Tier 3 gibt und da jetzt nur gesagt wird, wir sind offen für Third-Party-Turniere. Damit kannst du halt nicht planen. Ne?
Was ist mit Premier, würde ich auch gerne mal wissen. Was ist mit Premier? Ja. Es ist ja grundsätzlich immer eine gute Idee gewesen, dass du aus dem Client in die großen Ligen kommen kannst. Premier wurde nicht mit einer Silbe erwähnt. Premier hat keinen Coach-Slot. Premier hat nicht die Möglichkeit, Spiele zu übertragen. Premier ist halbfertig geschippt worden. Und jetzt zum Beispiel für die Challengers Dach, ne? Da ist immer so die Ansage, okay, wir machen ja eine Relegation. Und das Team, das vor 3 Seasons Premier gewonnen hat, das kriegt einen Relegationsslot. Es ist komplett undurchsichtig und es muss immer bei Riot angefragt werden, Riot, wer kriegt jetzt eigentlich was von Premier? Wie machen wir das? Und dann sitzt da irgendjemand in Berlin und sagt, das Team, das da gewonnen hat, das kriegt den Slot. Die Teams wissen die ganze Season immer nicht, worum sie spielen und am Ende ist man in der Relegation und weiß gar nicht, warum. Dann ist ein Team, das sagt dann, ach, ich will den Slot gar nicht, dann wird das nächste gesucht. Und also Premier ist so ein unfertiges System. Bitte integriert es doch in diesen Prozess. Macht Premier-Turniere, sagt diesen Sonntag, wilde Qualifier-Phase, wenn ihr euch hier qualifiziert, dann kriegt ihr ein Ticket für den nächsten Qualifier und macht Premier interessant, macht Premier streambar, macht Premier Coach usable und dann lockt ihr Leute auch wieder in den Client oder macht Premier direkt aus dem Client watchbar, dass alle wieder in Valorant rein müssen, um E-Sports zu gucken und irgendwie sowas. Also bindet das doch mit ein und ich würde, also wenn Premier jetzt da so nebenbei wegstirbt, das wäre eine Katastrophe, finde ich.
Ja, es ist ausgeschriebenes Ziel, das haben sie auch gesagt, dass die Integration von kleineren Turnieren, Community-Turnieren, College-Turnieren und Premier auch entscheidend sind, um dann, ja, für die Open Qualifier, wie man da geseedet wird, denke ich mal, ne? Also so, aber das ist gerade, jetzt beginnt schon meine Vermutung, ja? Und das ist schlecht, dass jetzt schon meine Vermutung beginnt und halt so wirklich gar nicht klar ist, wie diese anderen Turnierformate, insbesondere natürlich Premier, da integriert sind. Das weiß man halt ja einfach gar nicht, ja? Oder es wurde jetzt einfach so gesagt, Premier wird da auch irgendwie mit drin sein. Ja, wie denn? Wie denn? Also was...
Ja.
Wie wird es denn integriert? Es wird halt so gesagt und formuliert, aber naja, wie es dann genau passiert, das weiß man nicht. Sehr viel noch unklar. Ich denke, damit können wir ja das mal belassen. So, die Punkte sind beleuchtet und wir werden da auf jeden Fall Updates geben. Leo hat gesagt, im Sommer gibt es jetzt mehr Details. Okay, wow, cool. Da willst du jetzt, damit sollst du jetzt arbeiten? Naja, im Sommer anscheinend mehr Updates, hoffentlich ein bisschen früher, sodass es jetzt mehr Details gibt. Naja, das war's jetzt erstmal zu diesem großen VCT 2027 Update. Was momentan noch in Gange ist, ist VCT 2026. Da haben jetzt die Stage 1 begonnen hier. Wir gucken erst in die EMEA-Region. Team Heretics hat sich von Comeback getrennt. Das hat wohl gar nicht funktioniert. Da haben beide Seiten gesagt, dass sie nicht mehr miteinander weitermachen wollen. Gab es wohl sehr große Differenzen, wie man das Spiel gesehen hat. Auch in häufigen Interviews erwähnt, haben wir auch alles verlinkt. Comeback jetzt nicht mehr da. Der Mini-Boo-Ersatz hat nicht funktioniert für Team Heretics. Dafür ist jetzt neu eingesprungen. Koshmaras, der war ja auch vorher unter Agent X, ne? Der hatte ja auch gegen die VCL-Dach-Teams gespielt. Ist auch Litauer, sowie der große Boo. Und der ist, ja, ist halt jetzt erstmal Comeback ersetzt. Und da werden wir dann sehen, wie sie das weitergeht. Erstmal war jetzt Team Heretics aber nicht so erfolgreich, hat die ersten beiden Games direkt verloren. Dann muss man sagen, die dritte Woche hat jetzt gerade angefangen in der EMEA-Region und gestern haben gespielt erstmal BBL gegen Giant X und BBL hatten ja das Kickoff gewonnen und sahen auch auf der internationalen Bühne ganz gut aus. Jetzt sehen sie gar nicht mehr gut aus. Ich weiß nicht, was da los ist. Es scheint auch ein Fluch zu sein, wenn man Kickoff gewinnt, dass man sich nicht mehr für die Playoffs von Stage 1 funktioniert oder beziehungsweise für die Masters aus Stage 1. Das ist Carmin Cup passiert vor 2 Jahren. Das ist Vitality passiert, ja. Beide Kickoff gewonnen und beide danach nicht für Stage 1 international qualifiziert. BBL jetzt auch, Fragezeichen. Es sieht momentan danach aus, denn die haben auch noch einen sehr schwierigen Spielplan vor sich mit Fnatic und mit Team Vitality, die sie noch vor sich haben. BBL sieht jetzt erstmal nicht mehr so gut aus. Für wen es auch nicht so gut aussieht, ist Na'Vi. Die haben sich auch noch nicht so gefunden, sind jetzt aber auch geplagt durch Subs und Stand-Ins. Die warten immer noch auf Exit, den neuen Duelist aus Saudi-Arabien, der da jetzt bei ihnen spielen soll. Auch ein großes Talent ist. Und da ist jetzt gerade Comeback. Mhm. Ja, Comeback macht sein Comeback bei Na'Vi und ist jetzt da kurz als Stand-In drin. Das hat aber auch gestern nicht so gut funktioniert. Ja, ansonsten gibt es noch nicht so viel, was man jetzt sagen kann. Team Liquid sieht gut aus. Fnatic sieht gut aus. So die üblichen Verdächtigen. Wir beobachten das weiter. Dann noch ein Blick in die Americas-Region. Da wurde die erste Woche jetzt erst gespielt. Also da haben wir nur Overreactions oder gar nichts für euch. Man kann auf jeden Fall sagen, dass die Euronerfs jetzt hier vollkommen da sind. Exter ist natürlich sehr stark davon betroffen. Yoru One-Trick sucht noch seine Form auf den anderen Agents. Das trifft aber auch zum Beispiel Something in der Pacific-Region, weil auch Yoru Merchant jetzt in den letzten Monaten und ja, Yoru ist quasi tot. Der wird jetzt nicht mehr gespielt. wenn jetzt die Neon-Nerfs kommen, wird das wahrscheinlich alles noch mal ein bisschen weiter durchgewürfelt. Wir sehen mehr Phoenix. Mhm. Ja, Phoenix kommt dadurch jetzt in die Meta. Aber ja, unsere Teams, Daniel, C9 und G2 mit deutlichen Niederlagen. Schön. G2 hat sich noch ein bisschen besser geschlagen. C9 sieht, also ich habe als auch als Fan habe ich keine Hoffnung für C9. Ich finde es aber, ich bin sehr dankbar für Cloud9, dass sie einem wenigstens jetzt nicht Hoffnung machen mit einer guten Performance am Anfang der Stage und dann wieder in den Playoffs einfach verhauen das Ganze. Deswegen jetzt mal von Anfang an schlecht. Damit kann ich arbeiten. So, das finde ich gut.
Ja, G2 wird auch noch kommen. Also dafür ist das Team einfach zu gut. Das war jetzt ein kleiner Upsi und dann geht's los.
Ja, genau. Mehr kann man dazu nicht sagen, weil es die erste Woche erst durch. Ansonsten noch ein Update aus der Game-Changer-Szene. Es gibt jetzt Sentinels, da haben wir jetzt auch gejoint, der Sentinel-Szene, genauso wie EG. Und Sentinels hat fusioniert mit dem Team Blue Otters Game-Changers. Und die sind jetzt zusammen Sen Otters, ja, Sen Otters. So sieht es aus. Ansonsten im EMEA Game Changers, da war ja Stage 1 jetzt Ende Februar durch. Da hat Gentlemates 3-0 ja G2 Gozen besiegt im Finale und Game Changers Stage 2 beginnt bald. Das beginnt am 27. April. Muss man sich noch etwas gedulden. Das jetzt aber erstmal zum internationalen E-Sports und wir schauen jetzt in den Dach-E-Sports.
Dach-E-Sports. Wer holt sich die Valorant-Krone im deutschsprachigen Raum? Von und mit Hetschinski.
Ein Spielerwechsel bei Focus, ein Zwischenstand für Alorante in der VCT und die nächsten Split-Finals stehen fest, Freunde. Ich erzähle euch jetzt alles über die Dach-News hier beim Neudeutsche Valorant-Podcast. Den Anfang machen wir mit einem Wechsel und zwar entlässt Focus Pyroll. Im Statement sagt man gegenseitiges Einvernehmen, aber es hat ein bisschen gekracht. Denn am Sonntag hat man haushoch gegen Mitkonkurrent Eintracht Frankfurt verloren. Und ich meine wirklich haushoch, das war eine absolute Überfahrt von der SGE. Und kurz vor Match am Dienstag gegen Dortmund eSports hat man dann gesagt, man holt Ersatzmann Callum ran und trennt sich von Pyroll. Das ist auch keine temporäre Sache, sondern Pyroll ist wirklich komplett raus. Da gab es schon einen Dankespost, haben wir euch in den Shownotes verlinkt. Da machen wir direkt den Übergang zum Zwischenstand in den Hanse Merkur Challengers Dach. Da sind jetzt 4 Spieltage von 7 um. Das heißt, wir haben Bergfest, die Hälfte ist geschafft. Beziehungsweise der Mittelpunkt der Season ist erreicht und bisher haben wir 2 ungeschlagene Teams mit Eintracht Frankfurt und CJN eSports auf den ersten beiden Plätzen. Dahinter Ryzen und Focus mit 2 Siegen und einer Niederlage, dann folgen Dortmund eSports und Alternate, wartet mal, das ist nicht aktualisiert bei mir, das war nicht aktualisiert, das ist immer noch nicht aktualisiert auf Liquipedia. Wilde Nummer. Der 4. Spieltag ist ja eigentlich schon durch, also müsste da eigentlich ein 4-0 stehen bei Eintracht Frankfurt. Aber gut, dann mache ich euch das so. Ich kann nämlich noch einen Link aufrufen und dann erzähle ich euch nochmal neu die Standings. CJN eSports auf Platz 1, Eintracht Frankfurt auf Platz 2. Beide Teams ungeschlagen mit 4 Siegen und keiner Niederlage. Focus hat 3 Siege und eine Niederlage auf Platz 3. Ryzen direkt dahinter mit 2 Siegen und 2 Niederlagen. Dortmund eSports, Alternate Attacks und AK Hero sind mit einem Sieg und 3 Niederlagen auf Platz 5, 6 und 7. Und das einzige Team, das noch gar keinen Win einfahren konnte, ist eSports Cologne. Gar kein Win ist da auch ein bisschen falsch. Eine Map haben sie schon gewonnen, aber sie haben noch sogar 2 Maps gewonnen. Aber sie haben eben noch kein Match für sich entscheiden können, ganz klar auf dem letzten Platz aktuell. Und ich denke, erwähnenswert ist, dass AK Hero gegen Alternate Attacks gewonnen hat. Glücklicher 4. in dem Fall dürfte Ryzen sein. die damit sehr, sehr sicher auf diesem vierten Platz stehen. Ansonsten wäre Alternate Etex jetzt direkt hinten dran mit 2 Siegen und 2 Niederlagen. Aber so hat Etex eben auch die 3. Niederlage kassiert und Akai Hero bekommt dadurch nochmal ein paar Möglichkeiten. Sehr, sehr heiße Sache. Am Dienstag geht es dann mit dem 5. Spieltag, nicht am Dienstag, am Samstag und Sonntag geht es mit dem 5. Spieltag weiter und am Dienstag ist dann schon der 6., also vorletzte Spieltag. Wir gehen direkt in die heiße Phase, Leute, hier bei den Challengers Dach. Wollt ihr also nicht verpassen. Dann, lasst mich nochmal spicken, kommen wir genau zu den Split 2 Finals. Wir sind noch nicht ganz fertig mit den Hanse-Merkur Challengers Dach. Die sind nämlich angekündigt worden. Am 9. und 10. Mai werden die Finalspiele mit den Top 4 Challengers Teams und den Top 2 Project Queens Teams im Xperion Berlin ausgetragen. Ihr könnt euch jetzt euer Ticket sichern. Link dazu haben wir in den Shownotes. Und wollt ihr nicht verpassen, Leute, da wir in Berlin sind, bin ich mir ziemlich sicher, werden auch ein paar VCT-Granden mit am Start sein, sofern die Zeit haben natürlich. Und mal vorbeischauen. Wir hatten letztens Kundi Kundi im Chat, der mal gesagt hat, er guckt mal, ob er da vorbeikommen kann. Da freue ich mich auf jeden Fall sehr, wenn wir da ein paar Leute empfangen dürfen, die auch bei uns in der Liga lange aktiv waren. Vielleicht kommt ja auch Alorante. Zu dem kommen wir aber gleich noch. Ich möchte euch vorher noch ein bisschen einen Überblick geben, wie es aktuell in Project V aussieht. Ein Team ist da wohl disqualifiziert worden, und zwar Danger. Ich habe nicht ganz mitbekommen, warum, aber die sind in Gruppe A nicht mehr dabei. In Gruppe A führt aktuell Ingenious Esports als einziges Team ungeschlagen. Dahinter Two-Faced Gaming mit 5 Siegen und 1 Niederlage. Dann kommt TOG. Dicht gefolgt von Alternate Etex Evo, die Ranglistenspieler dann dahinter und Entropy Gaming mit 1 Sieg und 5 Niederlagen abgeschlagen auf Platz 6. Ja, in Gruppe B gibt es 8 Teams und Reveal Multigaming führt das Feld dort an, haben aber auch schon eine Niederlage auf dem Konto. Das war gegen die Glacial Guardians, gegen ihren Mitkonkurrenten. Allerdings haben die schon 2 Niederlagen auf dem Konto, genauso wie die CC State Punks auf Platz 2 und 3. Die Tontaubenschießer, Exceptional Gaming und Regaming mit 3 Siegen und 4 Niederlagen auf Platz 4 bis 6. Dann folgt das Project V Pro Series Team von Dortmund Esports und das Team The One ist auf dem letzten Platz gelandet. Da sind auch schon alle Spieltage durch, das heißt, diese Gruppenphase ist bereits abgeschlossen. Das Ganze geht ja mit den Weeklies zusammen in eine große Tabelle über. Das letzte Weekly konnte übrigens TOG für sich entscheiden und auch Ingenious Esports hat da 3 Punkte mitnehmen können. Wie wirkt sich das jetzt auf die Playoffs aus? Das ist hier noch nicht ausgerechnet. Ich gucke jetzt gerade mal die League Points zusammengerechnet. Da habe ich eine Tabelle für euch und kann euch jetzt schon mal sagen, welche Teams in den Playoffs sein werden. Und zwar Reveal Multigaming, Ingenious Esports, Team Orange Gaming, die Glacial Guardians, CC State Punks, Two-Faced Gaming, Alternate Etex Evo und die Tontaubenschießer. Ganz knapp nicht geschafft, haben es Exceptional Gaming und die Ranglistenspieler, die sind um 1 bzw. 2 Punkte an den Playoffs gescheitert. Ja, so viel zu den zum Project V Standing. Da kann ich euch vielleicht noch einen Überblick geben, wann es mit den Playoffs losgehen wird. Aber nein, habe ich gerade nochmal nachgeguckt. Das kann ich euch nicht sagen. Da sind noch keine Termine eingetragen. Aber ja, sobald wir das erfahren, werdet ihr es natürlich auch hier mitbekommen. Ich vermute mal, dass das nicht mehr lange dauern kann, bis die Playoffs da losgehen. Und natürlich werfen wir noch einen Blick auf die Project Queens. Auch da gibt es ja 2 Gruppen. Auch diese Gruppenphase ist bereits abgeschlossen. In Gruppe A gewinnt Alternate Etex Ruby ungeschlagen die Gruppe mit 5:0. Hinten dran ist Leo Azalea und die WLG Female Stars mit 3 Siegen und 2 Niederlagen. Gefolgt von den Eco Fireflies mit 2 Siegen und 3 Niederlagen. Nicht in die Play-ins bzw. Playoffs geschafft haben es EXG, also Exceptional Gaming Misora und Ryzen Sugar. Ryzen Sugar hier sogar auf dem letzten Platz, was den Abstieg bzw. die Relegation bedeuten würde. Gruppe B, da ist Focus Sakura ungeschlagen durchgekommen. Wir befinden uns wieder perfekt in dieser Trajectory in Richtung Focus gegen Etex Grand Final auf den Finals. Everlasting und Indigo sind da hinten dran mit 3 Siegen und 2 Niederlagen. Hanami auf Platz 4 hat es noch in die Play-Ins geschafft mit 2 Siegen und 3 Niederlagen. TOG Inari hat den Klassenerhalt und Royal Legion Game Changers, die sind auf dem letzten Platz gelandet und müssen in die Relegation. Ihr habt es so ein bisschen schon mitbekommen, als ich gerade gesagt habe, 3. Platz und 4. Platz kommen in die Play-Ins. Der 2. Platz ist im Upper Bracket Quarterfinal, also Viertelfinale. Nicht der Play-Ins, sondern der richtigen Playoffs. Und die Gruppensieger sind direkt im Upper Bracket Halbfinale der Playoffs, bekommen also nochmal so einen kleinen Bonus obendrauf. Die Playoffs starten am 16. April. Das bedeutet, wenn ihr euch das anhört, heute direkt, also wenn die Folge rauskommt. Ja, solltet ihr nicht verpassen, denn da geht es natürlich dann auch darum, welche Teams werden auf den Finals spielen. Und das sind nur die beiden Teams, die es am Ende ins Grand Final schaffen. Ich bin gespannt, ob es da ein Upset gibt. Bisher sieht ja alles danach aus, als würden wir ein Rematch der ersten Split-Finals zwischen Alternate Attacks Ruby und Focus Sakura bekommen. Ja, und dann möchte ich mit euch noch als letzten Punkt über Alorante in der VCT mehr sprechen, unser einziger Dachvertreter in der höchsten europäischen Valorant-Liga. Und ja, mit seinem Team Pacific läuft es auch in dieser Stage 1 nicht wirklich gut. Im Auftaktmatch gegen BBL Esports 0-2 verloren, wobei man sagen muss, BBL ist ein starkes Team. 11-13 und 8-13, das sind Niederlagen, aus denen man wahrscheinlich einiges mitnehmen kann. Im 2. Match von ihnen ging es dann gegen Giant X, die ja auch deutlich besser aussehen als in den letzten Jahren. Da haben sie auch eine Map gewonnen, also erst haben sie verloren, Haven mit 13-8. Dann gab es einen Overtime-Sieg auf Pearl mit 14-12, da wurde unter anderem ein Veto gespielt. Und auf Split, da war es dann super knapp, aber am Ende leider die Niederlage mit 10-13. Und das bedeutet aktuell der letzte Platz in Gruppe Omega. Die ersten 4 schaffen es ja in die nächste Phase. Dafür wird sich Alorante und Co. bei Pacific nochmal zusammenreißen müssen. Das nächste Match für ihn wird gegen Fnatic sein am Freitag. Das Restprogramm sieht dann noch wie folgt aus: Eternal Fire am 22. April und am 29. dann gegen Team Vitality. Ich glaube, so der Sieg gegen Giant X hätte schon sehr gut getan, wenn man sich mal anschaut, was da für ein Restprogramm kommt. Die einzige, ich sag mal, Pflichtsieg, den ich da für Pacific sehe, ist eigentlich gegen Eternal Fire, aber das ist natürlich auch so ein ja, starkes türkisches Team, die immer gut umschießen. Da wird sich, es ist nicht einfach, aber es ist ja auch die höchste Liga und da gibt es auch keine Ausreden. Da muss mehr kommen von Pacific, wenn es was werden soll mit den Playoffs hier in Stage 1 und wer weiß, vielleicht ja auch den nächsten Masters in London. Damit sind wir schon durch mit den Dach-News von meiner Seite. Ich hoffe, ich habe keinen allzu großen Punkt vergessen. Vielen, vielen Dank, dass ihr bei mir wieder zugehört habt. Und jetzt geht's weiter mit den Tipps für Tryhards.
Try this. Oh my God. Nice. Tipps. Wow.
Diese Woche bei Tipps für Tryhards geht es um die Harbor Bubble. Und wir wissen ja alle, dass die Harbor Bubble jetzt ein Schild hat. Ja, die Smoke mit einem Schild. Und weil die Harbor Smoke genauso wie die Omen Smoke gesetzt wird, kann man die auch so halb in den Boden setzen. Und das hat dann, wie man die dann auch einsetzen kann, ist, dass man seinem Körper ein Schild gibt und oben noch die Birne rausguckt. Ja, dass man dann noch den Haberkopf sieht. Und das kann man zweierlei benutzen. Man setzt sie halt doll in den Boden und dass wirklich nur der Kopf rausguckt. Und dann ist man halt beim Buddy einfach geschützt. Insbesondere cool, glaube ich, wenn man das so den Close Angle mit einer Pumpe hält. Ja, also man kann nur in den Kopf getroffen werden. Das ist natürlich ein ziemlich cooler Vorteil. Und wenn man sie so ein bisschen höher setzt, so halb in den Boden, dann kann man da immer noch so rausspringen. Ja, man springt kurz raus, strafe dann so einmal rum und kann dann immer einen Schuss setzen, bevor man dann wieder hinter dem Schild verschwindet. Einzigartige Mechanik, ja, hat sonst kein anderer Agent hier. Und wenn man das so ein bisschen rausfeatured, sehr cooler Vorteil und sehr coole andere Einsatzmöglichkeit für die Harbor Bubble mit dem Schild. Schaut euch das mal im Video an, wie es genau aussieht. Nice. Wow. So, liebe Leute, das war es diese Woche mit Neudeutsche Valorant. Großes Update hier für die Zukunft von Valorant Esports. Alle Links dazu findet ihr natürlich auch nochmal in den Shownotes. Ansonsten hören wir uns in 2 Wochen wieder. Immer schön vorsichtig biegen und tschüss und auf Wiedersehen.
Macht's gut, tschüss.